Könnt ihr vielleicht noch mal erklären, was da überhaupt genau passiert ist ab letzten Freitag?
Ja, also es war ab Freitag zu vernehmen, dass ein bestimmter Ransomware-Trojaner sich ausbreitet. Und das Besondere perfide an der ganzen Geschichte war, im Gegensatz zu denen, die wir letztes Jahr gesehen haben, dass es nicht nur ein Trojaner ist, sondern auch gleichzeitig ein Wurm ist. Das heißt, der hat eine Sicherheitslücke in Windows ausgenutzt und hat sich dementsprechend im lokalen Netzwerk, in dem er initial aufgetaucht ist, weiter verbreitet.
Ihr ladet da am Samstag zu einer Informationsveranstaltung ein im Eigenbaukombinat in der Landsberger Straße 3. Und in der Ankündigung zu der Veranstaltung ist auch von konkreten Ursachen die Rede. Könnt ihr dazu schon mal was sagen? Welche Bedingungen haben denn begünstigt, dass sich so eine Schadsoftware so krass ausbreiten konnte?
Also in erster Linie hat dieser konkrete Fall jetzt veraltete Betriebssysteme betroffen. Das heißt, es waren vor allem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 betroffen. Und die konkrete Ursache ist schlicht und ergreifend, dass die neben der Tatsache, dass sie alt waren, auch nicht am aktuellsten Stand waren. Das heißt, es gab Sicherheitspatches, die das konkrete Problem behoben hätten, sofern denn jemand diese Patches auch eingespielt hätte.
Sicherheitspatches, also das heißt, mit so einem Update wäre das Ding wahrscheinlich gegessen gewesen. Hätte man da vieles auch verhindern können oder jetzt für den Laien?
Immer schwer zu sagen, ja, nein, 100% und so. Aber die Auswirkungen, die wir zum Beispiel bei der Deutschen Bahn gesehen haben oder beim Health-Service in den Vereinigten Königreich, das wäre tendenziell nicht passiert, wenn die Patches zeitnah eingespielt worden wären.
Okay, was man auch gelesen hat, ist auf Zeit Online beispielsweise, dass der Code der Schadprogramme ja ziemlich schlampig geschrieben ist. Das heißt, man hat sich für diesen Angriff nie mal so richtig Mühe geben müssen. Stimmt das aus eurer Sicht?
Naja, es ist eine wirtschaftliche Betrachtung. Also wenn du hingehst und jemanden erpressen möchtest und da vielleicht noch Gewinn draus ziehen möchtest, dann setzt man da nicht irgendwie ein 100.000-Stunden-Projekt auf mit irgendwie einem Projektplan und 20 Projektmanagern und 30 Entwicklern, sondern man hackt das halt möglichst schnell und möglichst dreckig runter, damit man eben am Ende auch ein bisschen Geld verdient. Die Lücke an sich wurde im April veröffentlicht. Das war eine Lücke, die vom amerikanischen Geheimdienst entdeckt wurde ursprünglich. Microsoft hatte diese Lücke im März schon gepatcht. Das heißt also, während der Veröffentlichung der Lücke hätte das Problem eigentlich schon behoben sein können von den Anwendern. Und wenn du weißt, wie es funktioniert, du hast ein bisschen Zeit, ein bisschen Lust, dann ist das relativ schnell zusammenzuklicken, also für jemanden, der sich auskennt.
Okay, also ich hatte ja schon angekündigt, dass wir das Ganze ein bisschen auf eine regionale Ebene heben wollen. Inwiefern wären denn da so regionale Unternehmen, Initiativen und Vereine gegen so einen Angriff geschützt und inwiefern könnt ihr sowas vielleicht auch einschätzen, wie das hier aussieht?
Also ich würde mal behaupten, dass das durch die Bank weltweit irgendwie gleich miserabel aussieht an der Stelle. Also da nehmen sich die Unternehmen hier nichts gegenüber denen in Amerika oder irgendwo anders in der Welt. Wer schlicht und ergreifend solche alte Software benutzt, der ist halt solchen Gefahren halt definitiv ausgesetzt. Verhindern kann man sowas im Grunde nicht. Also da kann man versuchen, die Mitarbeiter zu schulen, dass sie nicht blindlings auf alle möglichen Mails draufklicken. Man kann schauen, dass man die Sicherheitspatches alle zeitnah einspielt und da nicht irgendwelche komischen Ausreden vorschiebt, das nicht zu tun. Und viel mehr kann man da an der Stelle halt nicht machen. Das sind die üblichen Sachen halt.
Ne? Backups.
Genau, das, was man immer empfiehlt, Backups machen, am besten nicht das Backup irgendwie an der externen Festplatte angeschlossen lassen, sondern nach Möglichkeit auch die Festplatte abziehen und an einem anderen Ort auch aufbewahren und auch vor allen Dingen auch schauen, dass das Backup tatsächlich was geworden ist. Na, das vergessen auch viele und wenn es dann kritisch wird, dann funktioniert das Backup nicht und dann...
Weil wir müssen jetzt sehen, also der Angriffsvektor war ja im Grunde, wir erpressen Geld für deine Daten. Viele Menschen, vor allem Privatpersonen, haben irgendwie kein aktuelles Backup und dann sind irgendwie die Kinderbilder weg oder der Lebenslauf oder was weiß ich was, die Adressdatenbank. Und dann muss man sich ja überlegen, ich habe Beträge ungefähr von $300 gesehen, die jetzt in diesem konkreten Fall eingefordert wurden in Bitcoin, ob man jetzt diese $300 zahlen möchte oder nicht. Man weiß nicht am Ende, ob man seine Daten überhaupt wiederbekommt oder nicht. Also ist halt die Sache mit einem Backup, wäre das nicht passiert oder wäre das nicht so schlimm gewesen vielleicht.
Also die konkrete Empfehlung momentan ist auch für Leute, die betroffen sind, den Rechner erstmal gar nicht mehr zu benutzen, da einen Offline-Backup davon zu machen, also von einem anderen Rechner aus, ohne das Gerät wieder ans Netzwerk anzuschließen und auf keinen Fall eigentlich diese Zahlung zu begleichen, weil momentan ist auch völlig unklar, ob es überhaupt Tools geben wird von Seiten der Erpresser, die überhaupt zur Verfügung stehen werden, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Ja, manchmal hat man auch das Glück, dass im Laufe der Zeit von anderen Menschen oder Sicherheitsexperten Software entwickelt wird, die der Entschlüsselung hilft. Aber momentan sieht das da noch relativ schlecht aus.
Nun ist es ja möglich, dass man euch als Verein gar nicht kennt. Daher die Frage, inwiefern habt ihr als Eigenbaukombinat vielleicht auch solche Sicherheitslücken mit auf dem Schirm oder geht auf derlei fehlendes Bewusstsein auch so ein? Also was kommuniziert oder macht ihr als Verein, wo man dahingehend auch andocken könnte für mehr digitales Verantwortungsbewusstsein? Die einfach so mal, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was das überhaupt für ein Verein ist.
Also es gibt bei uns beispielsweise das Hackerspace-Treffen, das findet einmal die Woche statt, am Dienstag jeweils, und lädt alle Menschen dazu ein, die sich für technische Themen interessieren, dort mal vorbeizuschauen und sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Und ganz konkret kommen dort natürlich auch Fragen auf in die Richtung und wird natürlich von uns auch permanent empfohlen, wie man mit solchen Sachen umgeht, dass Backups wichtig sind, dass man Updates einspielen soll, worauf man achten soll und so weiter. Für konkrete Probleme haben wir an der Stelle auch noch eine Technik-Notaufnahme, die findet alle 2 Wochen am Donnerstag statt, wo man sich dann mit Sachen beschäftigt, wo dann das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und daneben haben wir natürlich übers Jahr gesehen ab und zu Infoveranstaltungen und Workshops, wo wir uns konkret mit Schutzmaßnahmen beschäftigen.
Eben wie am Sonnabend jetzt zum Beispiel, wo wir uns mit diesem Thema ein bisschen auseinandersetzen wollen, diskutieren wollen und auch mal schauen können, was vielleicht wir als lokale Menschen vielleicht was ändern können, damit das nicht ganz so schlimm in Zukunft wird. Mal gucken. Da ist natürlich jeder dazu eingeladen, mitzudiskutieren, mitzufragen.
Und natürlich hier noch meine Frage, die rennen euch die Türen ein? Der Zulauf ist unglaublich groß und die wollen alle ganz viel wissen von euch? Oder gibt es da doch Probleme?
Das kommt immer drauf an. Also wenn jemand ein konkretes Problem hat, dann ist natürlich der Weg kurz und dann ist auch das Interesse groß. Aber im Allgemeinen ist das die Awareness für Sicherheit bei Unternehmen, vor allen Dingen kleinen mittelständischen Unternehmen und auch bei Privatpersonen eigentlich viel zu gering. Also da müsste eigentlich viel, viel mehr Obacht gegeben werden auf diese Themen und da ist noch viel Luft nach oben.
Inwiefern kann man denn jetzt vielleicht diesen Schockmoment auch nutzen für eine pädagogische Keule? Also wie kann man regional jetzt auf so einen überregionalen großen Angriff reagieren und welchen Handlungsspielraum seht ihr da für euch?
Das zeigt auf jeden Fall mal wieder, dass Sachen getan werden müssen. Menschen sehen, dass es tatsächlich zum Problem werden kann. Ich würde einfach jetzt mal dreist vermuten, dass jeder im Bekanntenkreis jemand hat, der davon irgendwie betroffen ist, direkt oder indirekt. Das weckt natürlich so ein bisschen. Also so eine wabernde, undefinierte Gefahr ist halt immer schwer auf sich selber zu projizieren. Aber wenn man jetzt sieht, dass irgendwie Nachbar Frieder irgendwie seinen Rechner verloren hat, weil er irgendwie kein Backup hatte, keine Sicherheitsupdates eingespielt hat und so weiter und so weiter. Es sorgt das bei mir vielleicht auch dazu, mal drüber nachzudenken, ob ich da nicht was ändern sollte an meinem Verhalten. Also es ist schade, dass das passiert ist, aber eigentlich eine Chance, halt nochmal drüber nachzudenken, zu gucken, wie man zu vielleicht Sachen besser tut.
Wen seht ihr da jetzt auch vielleicht jetzt auf Halle Sachsen-Anhalt bezogen in der Verantwortung, um so digitale Sicherheit mehr zu etablieren? Also jetzt fernab von der privaten Einzelperson, wer ist denn da hier noch mit am Zug und was kann der tun?
Puh, das ist natürlich ein weites Feld.
Ja.
Im Endeffekt krankt das dort an allen Ebenen. Das heißt, das fängt bei Verwaltungen an und hört bei kleinen Unternehmen auf. Da ist eigentlich jeder gefragt. Wichtig an der Stelle sind tatsächlich, dass man sich die Sachen anguckt, die vom BSI auskommen, dass man diese ganzen Sachen umsetzt, diese ganzen Tipps und Hilfestellungen und dass man halt einfach die Sicherheit im Unternehmen und in den Verwaltungen und in den IT-Systemen halt einfach mehr beachtet.
Ja, ganz wichtig an der Stelle ist, Sicherheit ist halt auch keine Checkliste, die man irgendwie so abhaken kann, so wie heute habe ich 3 Tüten Sicherheit gekauft oder irgendwie sowas. Das ist halt ein Prozess, das ist die Bedrohungslage, oh mein Gott, jetzt benutze ich auch dieses schlimme Wort, diese Bedrohungslage ändert sich irgendwie gefühlt täglich. Wir haben neue Sicherheitslücken, die über andere Wege versuchen, den Rechner vielleicht kaputt zu machen oder Daten zu extrahieren und so weiter, sodass es da diese goldene Regel nicht gibt. Also es ist immer so ein Nachdenken, bewusst machen vielleicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann hingeht, okay, ich habe Auto-Updates aktiviert und ich habe irgendwie eine Virenschutzsoftware installiert und sowas, das kann helfen, aber sorgt nicht automatisch für Sicherheit. Das ist etwas, was ganz wichtig ist.
Genau, also da fehlt es den meisten Leuten tatsächlich an so einem Verständnis für diesen Prozess Sicherheit, ne? Dass man nicht davon ausgeht, ich lege dann einen Schalter um und dann bin ich jetzt sicher, sondern ich muss komplett mein ganzes Denken und Handeln hinterfragen und mich darauf ausrichten, dass es halt Unsicherheiten im Netz gibt. Und konkret anfangen sollte man da eigentlich auch schon bei der Schulbildung. Also da sehen wir halt auch schon so ein ganz großes Problem, dass dort viel zu wenig an Medien- und Technikkompetenz vermittelt wird. Und das zieht sich dann natürlich über den gesamten Ausbildungsweg bis hin zu Schulungen in den Unternehmen.
macht ja als Verein, du hast vorhin schon angedeutet, gibt es da ja auch Angebote von eurer Seite. Kannst du vielleicht noch was zu diesem Junghacker-Tag sagen, der vielleicht da auch mit ein bisschen als Perspektive gilt, um diese Schulbildung in irgendeiner Weise zu ergänzen?
Ja, also da geht es ganz konkret darum, dass wir uns einen Tag im Monat Zeit nehmen, an dem wir jungen Menschen eben ein Technikverständnis nahebringen wollen auf vielfältige Art und Weise. Also das geht von rein praktischen und handwerklichen Fähigkeiten wie Löten und Elektronikbasteln bis hin zu Betriebssystemen und Sicherheit im Netz. Und ja, der große Aufhänger an der Stelle ist Programmieren und eben der kreative Umgang mit Technik.
Okay, nähere Informationen dazu auch auf eigenbaukombinat.de. Und jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal hingewiesen auf die Veranstaltung am kommenden Samstag, wo ihr einladet in die Landsberger Straße 3 um 18 Uhr, um da auch nochmal nähere Informationen zu geben und auch da zu diskutieren, auch in der großen Runde. Könnt ihr vielleicht noch kurz sagen, was da eigentlich auf den Besucherzug kommt auf dieser offenen Veranstaltung?
Also wir werden in einem kleinen Vortrag am Anfang darstellen, so ein bisschen, wie es zu dem ganzen Problem diesmal gekommen ist. Auch so ein bisschen historischen Background, also wo die Lücke herkam und so weiter. Vielleicht ein bisschen weiter ins Detail gehen und im Anschluss mit Gästen und Experten und den Zuschauern natürlich darüber sprechen, was man machen kann, was offene Fragen sind und im Allgemeinen halt so ein bisschen Informationen zu dem Thema bieten.